nehmen. Und ja, wir wollen ihn anbeten, ihn preisen. Und mein Thema heute ist, Gott ist gegen Vermischung. Und was es alles so auf sich hat, dass eines der großen Gebote Gottes ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hat der Herr gesagt. Und heutzutage wird es so eine Vielgötterei. Nicht nur viel, weißt du, man hat nicht nur ein Überangebot, man hat auch so viele Götzen und Götter, die man anbetet, wo man seine Zeit opfert, seine Kraft opfert, seine alles so hat. Mir geht es heute um Reinheit, Reinheit im Gottesdienst, Reinheit in der Anbetung, Reinheit in der Gemeinschaft mit Gott. So, ich weise noch ganz kurz auf die nächsten Gottesdienste hin. Und zwar am Samstag wird das Thema sein, bete um alles, was du willst. Ein verrücktes Thema. Wahnsinn. Wenn das wirklich wahr ist, bete um was du willst. Gott wird es geben, denn in der Bibel heißt es, bittet und empfangt. Sucht und klopft an, oder klopft an und es wird euch aufgetan. Also es geht grundsätzlich um das Gebet in den nächsten paar Tagen noch. Ich habe am Mittwoch ein sehr gutes Thema gehabt, Gebetshindernisse. Was sind die Gebetshindernisse? Und wir wollen also hier ganz, da habe ich auch ganz besonders einige Gedanken weitergegeben, die mir groß geworden sind, Gebetshindernisse. Heute wirst du Dinge hören vielleicht, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast in deinem Leben. Was ist Vermischung? Da ist nicht nur Ökumene und da ist nicht nur Allianz und da sind nicht nur die ganzen Kirchen, Moslems und so weiter, die Multikulti und so vieles andere mehr. Das ist nicht also um diese, sondern ich habe noch viel mehr, was Gott mir gezeigt hat, Vermischung. Vermischung ist ein ganz großes Problem heutzutage. Man hat Fernsehen, man hat Telefon, man hat Smartphone, man hat Computer. Manche Leute googeln nur und dann kommen sie alles Mögliche zu sich und holen sich alles Mögliche zu sich ins Haus. So, nebenbei, am Sonntag habe ich auch ein gutes Thema. Ich werde über Jesus sprechen. Jesus ist das Lamm Gottes. So viele Menschen, die haben Jesus vernachlässigt. Die haben den Regenbogen, die reden über dies und jenes, über den Heiligen Geist, über Gott Vater. Aber der Schlüssel, der Weg zur Wahrheit, der Weg und der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist Jesus. Und wer Jesus nicht hat, mag alles andere haben, mag den Heiligen Geist haben und mag den Gott Vater haben und an ihn glauben und das Vater unser 70 Mal am Tag beten. Es wird nicht funktionieren, denn Jesus ist der Mittler. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den nicht hat, der mag alles haben, geht verloren. Tut mir leid, aber ich werde hier einige Wahrheiten sagen, was in Christenheit so weit verbreitet ist. Wenn du Jesus nicht kennst, bist du drüben verloren. Das ist die Wahrheit. Das schockieren vielleicht für manche, aber so ist es. So, gegen die Vermischung. Als Jesus nach Jerusalem kam, das erste Mal hat er den Tempel gereinigt und bevor er von dieser Welt ging, hat er nochmals den Tempel gereinigt. Zweimal hat er den Tempel gereinigt und er hat den Leuten gesagt, ihr habt meinen Tempel, mein Haus, meine Stätte der Offenbarung zu einer Räuberhöhle oder andere Übersetzungen sagen, zur Mördergrube gemacht. Zur Mördergrube gemacht. So er reinigt seine Gemeinde, das gehört auch heutzutage. Und wir sind mittendrin in einem Reinigungsprozess. Weißt du, das glaubst du gar nicht, das merkst du gar nicht, aber wir sind mittendrin. Weißt du, Gott tut Leute weg und Gott fügt andere Leute hinzu. Das ist, was der liebe Gott macht. Und du wirst manchmal schockiert sein, was alles so passiert und wie es passiert. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel, diese Geschäftemacher, die Gewerbetreibende, die haben dort nichts zu suchen. Eigentlich, das ist eine Stelle der Anbetung und nicht ein Kommerz oder Markt der Möglichkeiten. Also die Gebetshindernisse vom Mittwoch, hör dir nochmals an, da sind auch so ein paar Punkte drin, was ich heute nicht mehr wiederholen werde. So, da heißt es in der Bibel hier von Jesus, auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkaufen. Alles für guten Zweck. Weißt du, alles zur Auferbauung, zur Opferung, zur Verehrung Gottes. Aber das ist Blödsinn, Gott braucht das nicht. Du solltest dich selbst persönlich Gott als ein lebendiges Opfer darbringen. Das ist, was Gott will und nicht nur, dass du Geld bezahlst. Bitte bet für mich, so wie in manchen Kirchen das lese, eine Messe für mich. Bitte spreche ein so paar Vater Unser für mich oder Ave Maria. So, Jesus machte dann eine Peitsche. Ich sag dir, du kennst Jesus gar nicht. Jesus ist nicht der süße Heiland. Er hat eine Peitsche gemacht und hat die Leute rausgetrieben und er hat sich wie wild benommen im Tempel, hat die Tische umgeworfen und die Leute rausgetrieben und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Du musst vorstellen, was der Herr Jesus ist. Nicht der süße, liebe Heiland. Die meisten Leute kennen nur Jesus als das kleine Schäfchen. Er ist kein kleines Schäfchen mehr. Heutzutage ist er schon erwachsen und mündig und er ist König aller Könige. Jesus ist ein Radikaler, ein Revoluzer. Weißt du, gar nicht so zimperlich mit der Peitsche. Er machte eine Peitsche und trieb sie hinaus. Was würde Jesus heute tun, wenn er kommen würde? Durch die Gemeinde mal so durchgehen. Schmeiß das raus und schmeiß das raus und schmeiß das raus und schmeiß das raus. Wir werden schockiert sein. Da heißt es weiter. Und die Münzen der Wechsler fegte er auf dem Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das weg von hier. Macht mein Haus nicht zu einer Markthalle. Das war Jesus. Und du sagst, ich kenne Jesus. Ich möchte dir sagen, du kennst ihn wahrscheinlich noch gar nicht. Pass auf. Seine Jünger erinnern sich dabei und als das alles so passierte, das letzte Mal beim Einzug in Jerusalem, der Eifer um sein Haus hat ihn verzehrt, ihn gefressen, sagt eine andere Übersetzung. Jesus sieht hier richtig verärgert aus, richtig voller Groll gegen die Menschen, die nur fürs Geld arbeiten, nur fürs Geld hier beten, nur fürs Geld hier Tiere bringen, obwohl diese Tiere nötig waren zum Opfer, obwohl sie von Gott sogar befohlen waren zum Teil. Die Leute kamen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Was ist das? Den Leuten wurde das Geld aus der Tasche gezogen. Und das passiert in so vielen Konferenzen und Tagungen und Seminaren und so heute und auf und Land ab in christlichen Kreisen. Geld regiert die Welt. Und auch die Gemeinde, auch die Christen und die Christenheit. Unser Herr Jesus, weißt du, er wollte den Leuten begegnen, die Leute segnen, die Leute sollten Frieden haben, die sollten geheilt werden, die sollten, ja, ganz anders nach Hause gehen und nicht mit leeren Taschen. Jesus bringt Unruhe. Leute, haltet euch fest, was ich sage. Etwas gegen die Vermischung. Jesus bringt Unruhe, bringt Aufruhr in den Tempel. Was? Mit der Peitsche arbeitet er nicht mit Samthandschuhe. Mit der Peitsche. Mit der Peitsche. Er wirft die Händler und die Geldwechsler raus, Markus 11, Vers 15 und folgende Verse. Jesus hat nicht das Opfer abgelehnt, sondern die Geschäftsmacherei. Und wir müssen aufpassen, was machen wir? Weißt du, du verfällst so leicht. Wir brauchen Geld. Vom Geld, wir müssen die Miete bezahlen, wir müssen Klopapier bezahlen, wir müssen Wasser bezahlen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen all diese Dinge bezahlen. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, das Wort, die Anbetung, die Gegenwart Gottes. Jesus provoziert hier die ganze Tempelaristokratie, die ganzen hohen Priester und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ein Ort des Gebetes und nicht eine Markthalle. Es fehlt nur noch, dass sie noch Döner dort verkauft haben, hätten. Das ist, damit die Leute beim Beten nicht verhungern. Schafft's weg. Schafft das weg, sagt der Herr, die Händler, Johannes 2, Vers 16. Also alle Evangelisten berichten diesen Vorfall. Schafft das weg. Sorgt dafür, dass sie wegkommen. Dass mein Haus ein Bethaus ist, verstehst du? Nur ein Bethaus, nur eine Kapelle. Sie sollen das Gelände verlassen, diese ganzen Händler und Schachermacher. Dass sie weggehen, schafft sie weg. Denn mein Haus wurde entfremdet, sagt der Herr. Diese Zweckentfremdung soll aufhören. Der Teufel ist ein Lügner und streut den Menschen Sand in den Augen und sagt, ja, das braucht man ja. Ohne dem können wir Gott nicht dienen. Wir kommen ja von Babylon oder von Rom oder von Athen. Wir können nicht die Schafe und die Tauben und was weiß ich, die Ochsen mitbringen. Gewiss. Das kann man aber draußen kaufen. Muss man nicht hier auf dem Marktplatz kaufen, in einem Tempel kaufen, auf dem Tempelgelände. Aber der Teufel erzählt ja, mein Haus soll eine Markthalle sein. Der Teufel erzählt und macht es, verstehst du? Die Frage ist, wenn du so Jesus hörst und Jesus siehst, da reifst du die Augen und sagst, ja, bin ich noch richtig? Bin ich bei Jesus noch richtig? Heute spricht man überall von Humanismus, Vermischung. Ich spreche von Vermischung. Menschlichkeit. Man soll den armen Flüchtlingen helfen. Dann, man spricht von Gleichmacherei und Gleichheit. Wir sind alle gleich. Mann und Frau, Kind und Kegel. Gebildet und ungebildet, wir sind alle gleich. Man spricht von der Brüderlichkeit, Humanismus. Doch die Schere geht heute weit auseinander zwischen Arm und Reich und zwischen Gläubig und Ungläubig. Die geht weit auseinander. Man spricht heute von Menschlichkeit, von Erbarmen. Du musst Mitleid haben. Ich werde am Sonntag darüber sprechen, wie die Leute sich aufführen und toben aus dem Eseneimer Altar. Da protestieren die Leute, man soll das Lamm entfernen. Das ist, also, und das Blut, wo dann das Lamm das Blut da gibt und opfert für uns, das soll man entfernen. Das ist ja Tierquälerei. Es gibt so vieles andere, verstehst du, und man, was die Leute dann sagen, Erbarmen mit Tieren. Sei froh, dass du nicht in Jerusalem damals gelebt hast. Da wurden an einem Tag, an dem hochheiligen Tag, der Passatag, da wurden 52.000 Lämmer geopfert. Das Blut floss den Kidrontal hinab, verstehst du, von wegen tierfreundlich. Ja, man spricht heute von der Kultur der Liebe, von New Age geprägt, diese neue Weltordnung. Wir sind alles Brüder, Rassenvermischung und vieles andere mehr. Weißt du, wenn es so weitergeht, da frage ich mich, wo kommen wir alle hin noch, wenn es so weitergeht? Inzwischen ist nicht mehr viel da vom Evangelium. Da wird so viel vom Geld gesprochen. Ich habe keine Evangelisten. Die waren auch schon mal bei uns, manche von denen. Aber hier in Berlin, da reden sie fast eine ganze Stunde über das Opfer und nur noch 20 Minuten über Jesus. Tatsache. Doch, was ist aus den ganzen Anstrengungen und Gesprächen aus dem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen, politischen Gebiet geworden? Die ganzen Diskussionen, außer Spese nichts gewesen. Man redet und redet und konferiert und debattiert. Man verkauft die Werte. Durch die Vermischung geht so viel kaputt. Jedes Mal, wenn man einen Stoff vermischt, legiert, wird es immer schwächer, unbrauchbarer. Verliert man die Stabilität. Und wir haben das Römische Reich. Wenn wir angucken, das Römische Reich, da steht es im Standbild vom Nebukadnezar. Eisen und, oder Erz und Ton vermischt, vermengt. Weißt du, der ganze fromme Ramsch. Und wir sehen, was da passiert. Man redet jetzt von diesem Brückeneinsturz da in Genua. Weißt du, Ton, also Beton und Eisen vermengt. Guck mal, wie stabil das ist und wie stabil das war. Nix. Stahlbeton. Aus dem sollen unsere Kulturen, unsere Brücken, unsere Türme und Hochhäuser gebaut werden oder sind gebaut und die werden alles einstürzen und stürzen ein, wie wir sehen. Ob jetzt der Blitz eingeschlagen hat oder Terroranschlag, ist egal, was da war. Gleichmacherei hält nicht das, was versprochen wird. Wir sind alle gleich. Ja, wir sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber von wegen, dass alle Menschen gleich sind. Wir sind verschiedene Gaben. Gott hat uns verschiedene Gaben gegeben. Gleichmacherei ist menschlich nicht erreichbar. Erst durch den Heiligen Geist, dass wir Brüder und Schwestern in Christus sind. Durch die Liebe Gottes. Es ist nur ein billiges Verflechten von menschlichen Zusammenlebens, was heute passiert durch die Ökumene. Da kommen Katholiken, Protestanten und Pfingstler, Freikirchler und was alles zusammen. Und die Tragödie ist, dass immer mehr Charismatiker, die sehr groß waren und sehr führend waren, dass sie zu der katholischen Kirche übertreten, obwohl sie Augenlicht haben sollten und die Salbung haben sollten, die wir unterordnen sich dem Papst. Ob ein Ulf Eckmann ist oder andere, verstehst du, Pfingster, Charismatiker, die große Konferenzen abgehalten hat, die gehen voran und die reißen die armen Schäfchen mit, Vermischung. Mit den Entwürfen, was wir so bekommen haben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da ist nicht mehr drin. Also diese Gleichheit. Hier fehlt der neue Geist, der Heilige Geist, was eine echte Umformung bringt. Der Mensch weiß, wir müssen uns vereinen. Ja, das Gebet Jesu, Johannes 17, auf dass wir alle eins sind. Aber das geht nicht auf menschliche Art und Weise, dass man sich dem Papst unterordnet oder irgendeinem Bischof. Der Mensch weiß um die Notwendigkeit. Doch ohne Gott und seiner eigenen Kraft schafft er es nicht. Der Herr muss unser Herz verändern. Er muss das steinerne Herz aus uns rausnehmen und uns ein fleischendes Herz geben. Dann ist es möglich. Man hat es in der Geschichte immer wieder versucht, so wie die Leute versucht haben, Europa zu einigen. Weißt du, du kannst Europa nicht einigen. In der Bibel steht es unter dem Standbild vom Nebukadnezar, und dieses Reich wird uneins sein. Kannst nichts machen. Karl der Fünfte hat es probiert, Napoleon hat es probiert, Adolf Hitler hat es probiert. Alle haben nichts geschafft. Das Reich ist dazu verdammt, oder Europa ist verdammt, es wird uneins sein. Auch was jetzt die Frau Merkel macht, die wird es nicht schaffen. Es sei denn, Gott macht es. Gott schafft es, dass die Völker zusammenfinden. Und vor dem Thron Gottes werden sie eines Tages alle eins sein. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen, die werden Gott loben und preisen. Aber nicht auf menschlicher Art und Weise und gar nicht unter Druck. Oder hinter, dass man irgendwelche Macherei macht. Weiß, vieles, was bei uns im Land auf Land ab passiert, ist hinter den Kulissen. Die Leute haben gar nicht mit, können gar nicht mitreden. So heimlich, hinter verschlossenen Türen, das machen sie geheimnisvoll aus und dann setzen sie durch. Das wird gemacht und das wird so gehandelt. Aber Gott ist ein Gott der Liebe, der Theokratie, der Gottesherrschaft. So augenblicklich wird es krampfhaft versucht, die Welt menschlicher zu machen und dabei spaltet man immer mehr. Die Welt ist nicht menschlicher geworden. Verstehst du? Arm und Reich, diese Schere wird immer größer. Die große Brücke stürzt ein. Weißt du, ein Wort von Gott und die Fundamente halten nicht mehr. Ein bisschen Wind, ein bisschen Regen, ein bisschen Wasser. Ohne Gott, so wie die DDR-Leute gesagt haben, ohne Sonnenschein und Gott bringen wir die Ernte ein. Und was ist aus dieser DDR geworden? Ein ganzer Schrotthaufen. Letztendlich. Ohne Gott gibt es kein menschliches Antlitz. Ohne Gott gibt es keine positiven Beziehungen. Ohne Gott gibt es keine Versöhnung und Verzeihung. Weißt du, Nelson Mandela hat versucht, Schwarz und Weiß zu vereinen und sich auszusprechen. Aber das hat nicht funktioniert, bis heute nicht. Und es funktioniert nicht durch Gewalt, durch Anordnung von oben, durch Gesetze. Es muss eine Herzenssache sein. Und bei Jesus wird es eine Herzenssache sein, wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Da heißt es, und das Kind wird am Loch der Otter spielen. Und der Löwe wird Gras fressen. Der wird Vegetarier werden noch. Das kann nur bei Gott passieren, aber nicht bei Menschen. Alles, was der Mensch macht, ist nur frommes Theater. Solange die Sünde nicht beseitigt wird, bleibt alles beim Alten. Da verändert sich gar nichts. Diese Grundbereinigung, diese Flurbereinigung ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung. Die muss von Gott kommen und die Liebe muss von Gott kommen. Und das passiert und ich erlebe es immer wieder. Weißt du, plötzlich finden Menschen zusammen, die aus ganz verschiedenen Kulturen kommen, aus ganz verschiedenen Rassen kommen. Plötzlich sind sie ein Herz und eine Seele. Die ersten Christen waren das nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Denn die Liebe ist in die Herzen der Menschen ausgegossen worden. Und sie hatten alles gemeinsam. Kannst du es vorstellen? Da sagt niemand, das ist mein Haus, mein Auto, mein Esel, mein Geschäft. Nein, sie hatten alles gemeinsam. Das ist durch den Heiligen Geist möglich, das haben wir gesehen. Aber dann, wo das Menschliche hineinkommt, ja, der hat mehr Suppe gekriegt wie ich. Der ist bevorzugt und ich werde benachteiligt. Und schon gibt es Spannungen und Reibereien. So, diese Grundbereinigung. Und alles andere, wenn das nicht passiert, ist nur Affenliebe. Mehr nicht. Weißt du, da kämpft jeder um seine Banane. Und denkt, er hat mehr. Oder der andere hat mehr. Und zuerst muss die Beziehung zwischen Mensch und Gott bereinigt werden oder geregelt werden. Und wenn die nicht geregelt ist, ist alles andere nur Vermischung, menschliche Macherei, Ton und Erz vermengt. Mehr nicht. Und dann darfst du erst, wenn die Menschen verändert worden sind, die Menschen auf die Menschheit loslassen. Nicht vorher. Vorher gibt es nur Katastrophe und der Mensch wird zum Banditen. Eine Welt ohne göttliche Sündenvergebung, göttliche Bereinigung, weißt du, bleibt eine kalte Welt, ein Eisschrank oder bestens mal ein Sauladen. Mehr nicht. Mehr bleibt von dieser Welt nicht übrig, wenn Gott nicht die Sache regelt. Der Vater, wie beim verlorenen Sohn, das war mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Sonst bleibt alles andere nur ein Pack von Gleichgesinnten. Und ich kann nur dir lieben, hat jemand einmal gesagt, die mir sympathisch sind. So, weißt du aber, Gott will, dass wir so weit kommen und dorthin gelangen, durch die Gnade Gottes, dass wir einander annehmen können, wie Christus uns angenommen hat. Weißt du, ohne dass ich mein Recht einfordere. Denn ich weiß ja, bin bei Gott so gesegnet, ich muss auf dem anderen Bruder, Schwester nicht eifersüchtig oder neidisch sein. Nur wer selbst Erbarmen erlebt hat, kann auch Erbarmen ausstrahlen und Liebe weitergeben und vergeben. Und deshalb diese Vermischung Ich will was gegen die Vermischung sagen. Ohne Gott läuft der Laden nicht. Erst wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, können wir auch Frieden stiften. Wir müssen nur logisch denken und vernünftig denken. Und meine Bibel sagt, die Friedenstifter, die werden Gottes Kinder heißen. Aber zuerst musst du selbst mit Gott Frieden haben. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Das ist mehr wie natürlich. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und wir sind für Gott geschaffen, zuerst mal nach seinem Ebenbild, so zu sein, wie Gott ist. Gott ausstrahlen, Gottes Wesen weitergeben. Die ganze weltweite Vermischung ist nichts anderes als nur Habgier. Jeder will mehr haben. Die Amerikaner, die wollen die ganze Welt beherrschen, die ganzen Rohstoffe, die Märkte und so weiter. Es geht ein Kampf ums Überleben. Egal was es ist. Die ganze weltweite Vermischung ist, wir wollen die Kontrolle haben. Und dann, die Völker werden durch Furcht regiert. Nicht durch Glauben und Frieden und Liebe. Durch Furcht. Da hat einer Angst vor dem anderen. Gott hat uns geschaffen, dass wir ohne Angst und ohne Sorgen leben. Fantastisch. Hör diese Predigten an. Gott hört dein Gebet. Weißt du, du kannst Gott um alles bitten. Komm auch morgen, bete um alles, was du willst. Und du wirst verblüfft sein. Gott hört dein Gebet. Ob du das glaubst oder nicht, probier es mal aus. Nimm dir etwas vor und bete. Zuerst mal für kleine Sachen. Und dann kannst du immer mehr steigern. Bete und Gott wird dein Gebet erhören. Und du wirst merken, ich bin von Gott abhängig und nicht von Menschen. Der Teufel streut den Menschen nicht nur Sand in den Augen, sondern auch Sand ins Getriebe, damit die Sachen nicht laufen, damit du nicht vorwärts kommst, damit du blockiert wirst, damit der Funke nicht drüber fliegt. Der Teufel versucht, alles in Weg zu leiten, damit du ja nicht Gott erlebst. Und deshalb diese Vermischung, der bringt etwas in dein Leben hinein, Angst oder Zweifel oder Unglauben oder Sorgen. Ängstliche Menschen, habe ich gerade gestern noch gelesen, ängstliche Menschen sterben viel früher. Und dann wird es aufgelistet, dass es Wissenschaftler haben das festgestellt, ängstliche Menschen sterben früher. Und der Teufel will dich mit Angst kaputt machen. Die größte Supermacht ist nicht Amerika. Die größte Supermacht ist die Angst. Angst vor deinen Mitmenschen, Angst vor der Zukunft, Angst vor das Alter, Angst vor Alleinsein, Angst, es reicht nicht, was ich habe. Gott ist gegen dein Verderben. Und das deshalb auch gegen jede Vermischung. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da steckt unheimlich viel drin. Wenn du andere Götter hast, jemand anders noch anbetest, dann vermischst du dich. Gott sagt entweder ich oder Satan, Licht oder Finsternis. So, vor allem ganz besonders diese Vermischung auf dem religiösen Sektor. Das ganze Multikulti. Die Moslems sind auch in Ordnung, die Buddhisten sind auch in Ordnung, die Hindu, welche Leute, die sind alle in Ordnung, der Mensch ist in Ordnung. Die Jehovas Zeugen sind auch in Ordnung, das wird alles nur erzählt, die sind alle in Ordnung, die lesen alle die Bibel. Und die alle haben heilige Schriften und ich drehe den Beweis an, sie haben alle irgendetwas Göttliches. Aber nur der Jesus hat, hat das Leben. Ganz einfach, tut mir leid. Weißt du, da bin ich ein Extremist. Und ich halte nichts von diesem Multikulti. Gott will klare Linien, Gradlinigkeit. Gott will Rückgrat und Haltung und Standfestigkeit. Dass du überzeugt bist, ich weiß, mein Gott lebt. Ich habe getestet, ich habe geprüft. Nicht nur, ich habe es gehört. Oder man hat mir das erzählt. Ich glaube nicht, was mir die Leute erzählen. Ich will immer selber wissen und selbst nachprüfen und selbst testen. Und dann sagt die Bibel uns, halte, was du hast. Wenn Buddha ein guter Gott ist, dann sollst du, und er dich gesegnet hat und dir geholfen hat, halt dich an ihn. Oder Mohammed, oder Allah, oder wie sie alle die ganzen Herrschaften heißen mögen. Wenn sie gut sind und sie dir helfen und es funktioniert, dann wunderbar, dann brauchst du deinen Jesus nicht. Aber ich muss eines sagen, ich habe festgestellt, dass das nicht funktioniert. Verstehst? Das ist alles nur aufgebauscht und aufgeblasen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Also lass dich nicht vermischen. Der Teufel will deine Krone haben. Der hat auf deine Krone abgesehen. Er will dein Heil dir zunichte machen. Lass die Steine zu Brot werden. Oder spring runter, du wirst sehen, Gott ist mit dir. Aber stell dir mal vor, wenn du dein Genick brichst, dein Rückgrat, und dann bist du invalide für den Rest deines Lebens. Was möchte der Teufel erreichen? Dass du für den Rest deines Lebens ein Invalide bist. Die Bibel fordert uns auf, besonnen und nüchtern zu sein, ganz besonders in der Endzeit, zu wachen und vorsichtig zu sein und entschlossen zu sein. Nee. Ich glaube nur das, was ich selber erlebt und erfahren habe. Alles andere glaube ich gar nicht. Ich habe mich überzeugt. Und deshalb auch als Christ, nicht nur jetzt als Pastor, sondern als Christ, ich habe mich selbst überzeugt. Ist das drin, was Wahres oder nicht? Ich habe verschiedene Sachen getestet. Und ich erlaube auch dir, teste. Wenn es wirklich funktioniert, dann wunderbar. Aber irgendwo wirst du an die Grenzen stoßen. Und dann merken wir, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Dämonen. Diese Vermischung mit allen möglichen Geister, Gedanken, Philosophien, Meinungen. Und diese Dämonen sind auf die Menschen losgelassen, ganz besonders jetzt in der Endzeit. Du glaubst gar nicht. Weißt du, du würdest nie in den spirituellen Zirkel gehen. Aber du sitzt am Fernseher ganz schön gemütlich und dann siehst du Tischrücken, Karten legen, Wahrsagen und was weiß ich. Das kommt in dein Haus, ohne anzuklopfen. Frei Haus. Und da bezahlst du noch die Grundgebühr für deinen Fernseher. Dass dieser ganze Mist zu dir nach Hause geliefert wird. In aller Wahrheit, in aller Liebe. Ich lese Offenbarung 16, Vers 12. Ich will heute einige heilige Kühe schlachten. Oder Kälber wenigstens. Offenbarung 16, Vers 12 und folgende Verse. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf dem großen Strom Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus. Weißt du, ich will jetzt nicht ganz prophetisch auf diese Dinge eingehen, sondern ich will sagen, was los ist. Das läuft jetzt bereit. Dieses Countdown Gottes läuft. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und dann sagt Johannes, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister, gleich Fröschen, die hüpfen, Frösche hüpfen immer, die gehen ja nicht, die springen nur, hüpfen, mal da, mal dort, mal hier und so, die hüpfen Frösche. So gleich den Fröschen, es sind Geister von Dämonen, Geister von Dämonen, ich betone es, Geister von Dämonen. Sie tun Zeichen, und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. Weißt du, die tun Zeichen und sie kommen nicht zu dir. Du brauchst keine Angst haben, dass sie dich gerade jetzt besuchen. Dass zu dir so ein Frosch reinspringt durchs Fenster. Oder was weiß ich wo. Und plötzlich hast du so ein kleines Fröschlein. Nein, sie gehen zu den Königen der ganzen Welt. Weißt du, der Teufel herrscht über Regierungen. Und über Regierungen dirigiert er das durch die Gesetze, die gemacht werden. Das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr. Du darfst heute bald gar nichts mehr. Nicht einmal richtig atmen, wenn du genau nimmst. Kein Wort mehr sagen. So, und sie gehen und sie zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Wenn du nicht aufpasst, wirst du auch gleich weggefegt. Satan greift alle Bereiche unseres Lebens ganz massiv an. Denn wir sind mittlerweile viel weiter in der Endzeit, als du denkst und ahnst und rechnest. Gott will, dass du aufwachst aus einem schönen, süßen, dornröschen Schlaf. Es ist 11:55. Ob du es glaubst oder nicht. Mir ist egal. Sonst, weißt du, wenn du nicht aufpasst, wirst du ein Gefangener Satans. Der Räuber wartet nur schon, bis du aus der Gegenwart Gottes rausgehst und dann kriegst eins hinterm Genick. Die Keule hatte schon in der Hand. Deshalb Jesus reinigte den Tempel. Weißt du, bevor das alles passiert, hat er den Tempel gereinigt. Weißt du, ihm kann niemand weglaufen und entrinnen, aber bald wird es zu spät sein mit der ganzen Reinigung, Heiligung. Weißt du, wir sind in einem Kampf, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten. Diese Vermischung. Ja, die Katholiken sind auch wunderbare Menschen, sind auch wunderbare Menschen. Was? Nicht die Katholiken. Die Katholiken sind edle Menschen, aber die da oben. Und immer die da oben, die Könige der Erde, der Welt zu verführen. Immer die Vorgesetzten. Weißt du, das Volk, das will Gott. Auch wenn die Evangelischen, ich meine die ganzen evangelischen Bischöfe, weißt du, das Fußvolk ist gläubig, es will nur den Herrn haben. Aber die da oben, die obersten Priester und Prediger, die sind es, die das Volk verderben. Konfuzius hat einmal ganz gutes Motto rausgegeben: Wenn du ein Volk verderben möchtest oder ein Dorf verderben möchtest, verdirb den Priester. Und wenn der Priester verdorben ist, ist das ganze Volk wird langsam mit der Zeit verdorben. Und deshalb, das Verderben geht vom Altar aus, Leute. Da, wo der Gottesdienst stattfindet, vom Altar. Das musst du aufpassen. Sonst wirst du ein Gefangener Satans, ein Knecht des Teufels. Ich sage das jetzt nur Satan und Teufel, weil ich nicht die Namen nennen möchte. Ich könnte alles mit Namen nennen und mit Namen und zeichnen, also mit Fußnote, dann kannst du es vielleicht nachlesen und nachfragen. Aber ich will das nicht, das musst du selber rausfinden. Und jeder muss selbst seinen Weg rausfinden, meine Lieben. Jeder muss selbst seinen Weg rausfinden. Aber Jesus kam in den Tempel und will die Menschen befreien aus der Hand der Händler, dieser korrupten Geschäftemacher, dieser Schweinebauer. Er will die Menschen befreien, dass sie loskommen von diesen Königen und Priestern und Propheten. Und Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten kommen, pass auf. Und die driften so langsam ab. Da sind sie zuerst mal Feuer und Flamme für den Herrn Jesus Christus und dann sind sie in der Esoterik, Scientologiekirche oder was weiß ich noch wo. Gott ist gegen die Vermischung, gegen jede Vermischung. Sein Volk soll ein heiliges, reines Volk sein, nur für Gott, nur für Jesus. Ich werde nie vergessen, ein Verwandter von meiner Frau besucht mich, ist ein eingefleischter Jehovas Zeuge, hat zuerst noch, damals habe ich noch Telefonkurzpredigt gehalten, als erster in Deutschland überhaupt vor 50 Jahren, und da hat er sie angehört und sagte, oh, was du da sagst über Gott und so weiter, ist wunderbar, aber immer Jesus, 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 kannst nicht was anderes predigen, kannst nicht einen anderen Namen nennen, Jehova oder sonst was, Jesus, 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 für mich gibt es nur Jesus und sonst nichts. Bin engstirnig, obwohl ich alles andere kenne auch und alles andere verstehe ebenfalls. Aber für mich gibt es nur Jesus, für mich existiert nur einer. Und wenn du Jesus nicht kennst, wirst du ein Ausländer im Himmel sein, in der Ewigkeit. Das merkt ihr. Gott ist hier gegen jede Vermischung. Der Teufel möchte dich so verwickeln und einwickeln und so vereinnahmen, dich beschäftigen mit allem Möglichen, dass du gar keine Zeit für Gott und für dich hast. Und für geschweige denn doch für andere Menschen, für deine Familie oder für deine Hobbys, für deine was du gerne machst, verstehst du? Das ist gar keine Zeit, das beschäftigt dich. Da musst du diese Konferenz, da musst du diese Predigt hören, da musst du das noch hören, da musst du jenes noch mitmachen, dort noch dabei sein. Weißt du, entdecke seine Trickserei. Er will dich nur von Gott abschneiden, dass du sagst, ja, ich habe keine Zeit, tut mir leid, ich kann nicht zum Gottesdienst kommen. Ich habe so viel zu tun. Ja, ich auch. Jeder von uns. Und er kommt durch Verharmlosung. Dass Dinge als Bagatelle dargestellt wird. Weißt du, das ist nicht so schlimm. Ach, das ist harmlos. Aber zuerst kommst du. Und der Teufel kommt immer mit der Idee, mit dieser Schnapsidee. Zuerst kommst du. Gewiss. Aber zuerst kommt der Herr. Denk drüber nach. Das ist schon die Vermischung. Zuerst kommst du. Das ist so einfach. Denk an dich. Aber zuerst mal, unser erster und letzter Gedanke sollte der Herr sein. Und er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Der Teufel begeistert uns für alles Mögliche. Und diese ganzen Begeisterungstricks sind nur reine Fallen. Jetzt halte ich fest, ich bin langsam jetzt ein bisschen direkter. Matthäus Kapitel 7, Vers 13 sagt der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn gehen. Geht ein durch die enge Pforte. Das Leben mit Gott, mit Heiland, für das Reich Gottes, für den Himmel, fürs Jenseits, ist sehr eng, begrenzt. Kannst nicht da noch was mitnehmen und dort noch dich mit dem beschäftigen. Du musst dich konzentrieren. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige. Nicht die Masse. Nicht die Christenheit. Millionen von Christen glauben und sie sind im Irrtum für mich. Dass, wenn Menschen Geistesgaben haben, dann ist das auch das höchste der Gefühle. Ich kann weissagen, kann prophezeien, kann heilen, habe heilende Hände. Spirituelle Menschen, sie glauben, ich habe übernatürliche Fähigkeiten. Die sind Christen, tiefgläubige Menschen. Stell dir mal vor, Millionen Christen glauben diesen Unsinn, dass Geistesgaben ein Auszeichen, das ist kein Orden, kein Titel, wenn jemand eine Geistesgabe hat. Der Teufel kann auch heilen. Der Teufel kann auch in Zungen sprechen. Der Teufel kann auch Wunder wirken. Sogar der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel holen. Mach das mal vor. Weißt du, Millionen von Christen, sie glauben, wenn sie für Gott wirken, dass sie wiedergeborene Kinder Gottes sind. Vergiss es, das ist nicht wahr. Du wirst schockiert sein, wenn du in der Ewigkeit einmal kommst. Ja, der ist nicht da. Hat der nicht eine Gabe gehabt? Hat er nicht die Geheimnisse gewusst? Hat er nicht geweissagt? Hat er nicht prophezeit? Hat er nicht Kranke geheilt? Hat er nicht Wunder gewirkt? Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Wer bist denn du? Wo kommst du her? Weißt du, wir müssen aufpassen. Und wir müssen uns hüten vor der Vermischung. Und der Teufel versucht, Licht und Finsternis aufeinander zu bringen. Die Ökumene, da passieren große Dinge, große Konferenzen. Der Papst predigt, in einer Predigt manchmal zu mehr Menschen, als der Herr Jesus und der Apostel Paulus und die ganzen Christen zusammen in ihrem Leben gepredigt haben. 1 Million Leute oder mehr. Große Zeichen. Offenbarung Kapitel 17 und 18, da heißt die große Hure Babylon. Vermischung. Das ist nichts Neues. Simon der Zauberer in Samaria verzauberte die ganzen Samariter, das dumme Mischvolk damals. Und dumme Menschen werden verzaubert. Das ist die große Kraft Gottes. Der Hals wird länger, die Hände werden länger, Füße werden länger, der Bauch wird dünner oder dicker. Verstehst du? Da passiert so viel. Durch psychologische Dinge, durch mediale Einflüsse, durch Suggestion. Er verzaubert das ganze samaritische Volk. Und das war kein Heide. Dieser Simon der Zauberer, der war getauft, war bekehrt, hielt sich zu Philippus. Und der blieb auch in der Gemeinde. Der ist nicht von der Gemeinde abgehauen. Der blieb in der Gemeinde und hat die ganzen Geschwister verzaubert. Das ist die große Kraft. Bis Petrus kam und zeigte, was das Echte ist. Und dann sagte ich, ich gebe dir Geld, Bruder, wenn du mir auch diese Gabe gibst, wenn ich die Hände auflege, dass sie den Heiligen Geist empfangen. So viele Christen werden von frommen Zauberern durch weiße Magie betrogen. Sie kommen alle im Namen des Herrn, lesen die Bibel. Weiße Magie ist nicht schwarze Magie. Schwarze Magie ist, wenn du das 6., 7. Buch Moses nimmst und wenn du irgendwelche dämonische Formeln machst oder irgendwas Geheimnisvolles vollführst. Weiße Magie ist in dem Namen Jesus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit der Bibel in der Hand, da legen sie eine Bibel den Leuten auf den Kopf. Versteht? Das ist weiße Magie. Muss man sich Gedanken machen, was das ist. So viele Christen werden betrogen. Von Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem damals, da sind 3000 gläubig geworden, da sind dann gleich 5000, gleich 8000 insgesamt gläubig geworden. Und dann frage ich, wo sind sie alle geblieben? Gut, sie sind verfolgt worden, zerstreut. Aber da heißt das in meiner Bibel, und da sind sie am Schluss nur noch die Aposteln in Jerusalem geblieben. Aber wo sind sie die anderen? Gut, sie haben sich zerstreut und da gab es echte Christen. Ich möchte nicht unterstellen, dass es keine echten Christen gab. Aber die haben was erlebt. Die waren ergriffen, die wurden getauft. So, nur noch ein paar Säulen, ein paar Aposteln sind in Jerusalem übrig geblieben. In Jesaja 1, Vers 8 ist ein schönes, süßes Wort. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion. Übrig geblieben ist ein kleines Häuslein im Weinberg. Übrig geblieben ist eine Nachthütte im Gurkenfeld. Übrig geblieben ist die kleine belagerte Stadt. Übrig geblieben. Was ist alles noch übrig geblieben? Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, was übrig geblieben ist, sie blieben, die paar Mannequins, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Bibelstunde, in Gebetsstunde, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, nicht die ganze Masse, diese 8000 Leute, diese Handvoll, sie blieben beständig im Brotbrechen und im Gebet. Wo sind die ganzen Massen von Pfingsten? Oder die ganzen Massen von den großen Evangelisationen, Kampagnen, Camp Meetings und so weiter, nicht nur in Jerusalem, auch weltweit. Wo sind sie? Da ein paar Leutchen und dort ein paar Leutchen, die wirklich wiedergeboren werden, die wirklich erneuert worden sind. Die kämpfen für Gott, die leben mit Gott und die arbeiten für Gott. Die gehen geradeaus ihr Weg. Die sind nicht so super religiös. Weißt du, der Teufel versucht uns super religiös zu machen. Die Gläubigen beim Elia, denk doch dran, was da passierte. Groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Die sind gleich hochgegangen und hochgesprungen, als Feuer vom Himmel fiel und die Steine aufleckte. Die waren sogar bereit, 800 Baalspriester abzuschlachten. Und was ist geblieben? 1. Könige 19, Vers 14. Und Elia steht vor Gott und sagt, Herr, oh mein Gott, ich habe für dich geeifert, Herr Zebaoth. Oh, den Israeliten, weißt du, ich wollte den Bund erneuern. Deine Altäre haben sie zerbrochen. Deine Propheten haben sie mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben von den vielen Menschen damals, die Groß ist der Herr, geblärt haben. Für mich geplärrt, verstehst du? Ihr Herz war nicht dabei, sie waren nur begeistert. Vermischung. Da hat sich nicht viel geändert bei den Baalsleuten, auch wenn die Baalspriester weg waren. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten sogar nach meinem Leben. Der Weg zum Himmel ist schmal und die Pforte ist eng. Und jetzt will ich ein paar Sachen sagen. Ich will dich nur warnen, mehr kann ich nicht tun. Aufpassen musst du selbst. Weißt du, auf die Begeisterten oder dem Pöbelvolk darfst du dich nicht verlassen, kannst dich nicht verlassen. Groß ist der Herr, groß ist der Herr. Gewiss, groß ist der Herr. Aber diese Begeisterten und dieses ganze Pöbelvolk sind alles nur Waschlappen. Entschuldigung. Himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt. Sie sind wie Spreu. Für das Reich Gottes nicht brauchbar. Es sind wenige, die den Weg zum Leben finden und durchhalten bis zum Schluss. Und meine Bibel sagt, wer treu bleibt bis ans Ende, der wird alles ererben. Nicht nur, die alles nur gleich Halleluja und Hosianna rufen. Wo doch der Herr, der Heilige Geist, damals auf alles Fleisch seinen Geist ausgegossen haben. Alle können gerettet werden, allen steht der Himmel offen, aber nicht alle erreichen das Ziel. Schlimm. Jesus warnt uns in Matthäus 7 vor den falschen Propheten. Die werden viele verführen und viele werden vom Weg abkommen. Vermischung. Nicht jeder, der getauft wird oder der vom Johannes damals getauft worden ist, ist wirklich in der Nachfolge Jesu getreten. Ganz Jerusalem kam raus und ließ sich taufen. Sogar die Priester, wo Johannes sagt, ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen? Nicht jeder, der getauft wird, nicht jeder, der Geistesgaben praktiziert, nicht jeder, der die Bibel liest und betet, wird selig werden. Hart, was ich sage, aber das ist zuerst mal, wach auf. Es gibt so viele Christen ohne Christus, so wie manche, die sich Schneider nennen und nicht einmal einen Knopf annähen können. Ja, der Name macht's nicht. Ich bin ein Christ, ich bin ein Pfingstler, ich bin ein Charismatiker, was weiß ich. Der Weg zum Himmel ist schmal und wenige gehen da drauf. Viele wollen nur die Segnungen haben des Reiches, die Segnung des Reiches Gottes haben, aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, für die Segnungen. Sie wollen Gebetserhörungen haben, aber sie sind nicht bereit, durchzuhalten, durchzubeten, am Ball zu bleiben, bis der Herr gibt, bis wir empfangen. Mit Israel damals ist so viel Pöbelvolk mitgelaufen. Und deshalb ließ der liebe Gott sie in der Wüste marschieren, im Kreis zweimal und dreimal, 40 Jahre lang. Die hätten das in kurzer Zeit, das gelobte Land, erreichen können. Aber wegen dem Pöbelvolk haben sie nicht geschafft. Und immer wenn es irgendwas gab, es waren nicht die Israeliten, nicht die Kinder Israels, die gemotzt haben und protestiert haben. Es war immer das Pöbelvolk. Immer das Pöbelvolk. Merkt euch. Es waren nicht die Israeliten, die haben zum Herrn gehalten, die waren Gläubigen. Es waren die, weißt du, die gar nicht dazugehörten zu Israel, die nur mitgelaufen haben, die haben in Israel gesehen, was Gott alles getan hat, wie Gott zu Israel steht, wie Gott Israel beschützt, wie Gott Israel segnet. Und die haben genau gewusst und genau gehört, was der Moses für Anweisungen den Kindern Israel gegeben hat. Die Tür mit Blut zu bestreichen, links und rechts und oben. Das haben sie auch gemacht. Und ihre Erstgeburt ist auch verschont worden, weil sie das getan haben, was die Anweisung Gottes war. Das ist erstaunlich. Und deshalb haben sie gesagt, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß. Wir sollen aufpassen. Und Acht haben auf das Pöbelvolk. Weißt du, das Pöbelvolk. Denk nach, was es ist. 4. Mose 11, Vers 4. Und unter den bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, heißt es hier, die sich den Israeliten beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein unwiderstehliches Gelüste nach Fleisch aus. Das, nicht die Israeliten, aber die, und die haben natürlich die Israeliten mit versaut. Aber das Vöbelvolk, oh, weißt du, immer Manna, morgens Manna, mittags Manna, abends Manna, nur noch Manna. Wir brauchen noch Fleisch. Und die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen an, wieder zu jammern. Sie ließen sich anstecken durch das blöde Pöbelvolk. Ließen sie sich anstecken, dass sie wieder anfingen zu jammern. Und wenn uns doch jemand Fleisch geben und verschaffen würde. Wie schön war es damals in Ägypten. Warum sind sie dann raus, die Trotteln? Sie hätten dort gleich bleiben können und an der Pyramide weiterbauen. Wie schön war es in Ägypten. Da konnten wir sogar Fisch essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebel und Knoblauch. Aber hier gibt es Tag aus, Tag ein nichts als Manna. Das bleibt allmählich einem im Hals stecken. So steht es in der Bibel. Das kotzt einen. Versteht nur immer Manna. Das Manna blieb denen im Hals stecken sogar. Wenn du solche Nörgler und Meckerer auf dem Weg mit dabei hast, und ich sag dir, ich warne dich, lass die Finger weg. Die werden dich anstecken. Du kriegst ihren Virus. Weißt du, die werden dir das Leben schwer machen. Die werden, weißt du, an ihrer Keule nagen und dann kriegst du auch Appetit und dann läuft dir auch Saft im Mund zusammen. Und die erzählen doch, wie schön was. Wir haben sogar Fisch umsonst bekommen. Weißt du, ich halte nichts vom Pöbelvolk, von diesen ganzen frommen Mitläufern, denn die haben keine solide Grundlage. Die haben das nicht. Tut mir leid. Und Jesus sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Vergiss das ganze Pöbelvolk. Und die Bibel sagt noch weiter, ich will dich nur informieren, mehr kann ich das nicht tun, ich will dich nur aufklären, dass du merkst, du, das ist nicht der Weg, den wir gehen, dass es der richtige Weg ist, der enge Weg. Und die Bibel sagt hier, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ich warne dich. Lass die Pfoten weg von den Ungläubigen. Zieht nicht am fremden Joch. Und dann heißt es weiter, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Was hat Gott mit dem Teufel zu tun? Und ich würde weiter sagen, was hat Lüge mit der Wahrheit zu tun? Was haben die Ungläubigen mit den Gläubigen zu tun? Und die Bibel sagt uns weiter, wir sollen uns sogar nicht einmal beteiligen an fremden Sünden. Selbst wenn du Schmiere stehst. Mitgehangen, mitgefangen. Natürlich kannst du nicht verhindern, dass du mit Ungläubigen zu tun hast, in der U-Bahn sitzt oder was weiß ich. Weißt du, aber wenn du anfängst zu streunen, wenn du anfängst, dich mit ihnen abzugeben, dich mit allen Irrlehren einlässt, Sekten und Aberglauben einlässt und Philosophien einlässt, weißt du, du schadest nur selbst dabei, wenn du dich mit verschiedenen Sonderlehren abgibst. Und das ist Land auf, Land ab. Viele Christen sind rausgerufen aus der Welt der Sünde. Ekklesia, die Herausgerufene, die Gemeinde Jesu ist eine Ekklesia, eine Herausgerufene. Und jetzt versuchst du das, was du ausgespuckt hast, wieder zu fressen. Das sagt die Bibel, das sind die Hunde. Du hast gesunde Lehre. Gott hat dir eine gesunde Grundlage und Basis gegeben und die verlässt du. Weißt du, da erzählen sie dir, oh, bei uns geschieht was Großes. Bei uns stehen sogar Tote auf. Ja. Dann wundere dich nicht, wenn du dich da von jedem Wind der Leere bewegen lässt, wundere dich nicht für die innere Unruhe. Wundere dich nicht. Da kommt nichts mehr zu mir und sagt, Basso, bete, ich habe keine Ruhe, keinen Frieden. Ja, trenn dich von diesen Sachen, von dieser Zerrissenheit, von dieser geistigen Schizophrenie. Gott will, dass du normal bist, dass du gesund bist, dass du stark bist, dass du auf deine Füße stehst, für Gott arbeitest und lebst. Der Teufel bringt dich gerne, pass auf, was ich dir sage, zu losen Leuten. Der Teufel bringt dich gerne zu losen Leuten. Weißt du, der verbindet dich. Du bist in einem Gottesdienst irgendwo und plötzlich sagt jemand, der in keine Gemeinde geht, der überhaupt, weißt du, der mal war fromm, mal heilig war, mal eifrig war, aber der sich vom Herrn gelöst hat. Lose Leute sind, die sich von Gott gelöst haben, die nicht mehr beim Heiland sind, aber sie tun so, als wenn sie da wären, als wenn sie eine besondere Gabe hätte, besondere Offenbarung hätten. Und bevor sie nehmen dich in den Arm und fangen an, in Zungen schon zu reden, die sollen lieber Deutsch mit dir sprechen. Ja, der Teufel bringt uns gerne mit lose Leute in Verbindung, mit unverbindlichen Menschen, die keine geistliche Heimat haben, die selbst krank und kaputt sind, die selbst verwirrt sind, ja, die selbst auf der Flucht sind wie ein Kain, unstet, weil da, 3 Wochen später, da sind sie wieder ganz woanders und nach 6, 8 Wochen sind sie wieder ganz woanders. Und da musst du immer suchen und Suchdienst beschäftigen, um sie wieder zu treffen und zu finden. Weißt du, die gehören nirgends wohin. Lose Leute. Hör zu, was ich dir sage. Das Pöbelvolk, diese geistigen Penner, die machen Israel Probleme. Die machen den Gläubigen die Probleme. Die bringen die Christen in Schwierigkeiten. Sie verhindern ganze Generationen. Weißt du, eine ganze Generation, 40 Jahre tippeln die dummen Israeliten in der Wüste herum, nur weil sie das Pöbelvolk mitgenommen haben und auf die hören. Und sie tippeln so lange, bis das ganze Volk in der Wüste verreckt, dieses ganze Pöbelvolk. Und am Schluss bleiben nur noch Josua und Kaleb übrig. 2 von 2 Millionen, die wirklich das Land erreichen. Nimm Acht vor dem Pöbelvolk. Von den losen Leuten. Weißt du, sie sind so fromm, so super fromm, aber sie sind letztendlich geistlos. Was ich sag, prüf es. Gib dich nicht mit religiösen Spinnern ab. Lass dich nicht anpöbeln und dich zu etwas einladen. Weißt du, in andere Versammlungen, andere Gemeinden, andere Sitzungen. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Schlachte wieder ein Kalb. Weißt du, viele dieser losen Leute, die sind in keiner Gemeinde, aber sie gehen von Hauskreis zu Hauskreis. Und ich sage dir etwas, ich schätze Hauskreise, aber diese Hauskreise sollten unter einer Gemeinde stehen. Und nicht lose Hauskreise, das ist auch ein Fluch in unserer Generation, in unserem Volk, lose Hauskreise. Niemand kontrolliert sie. Und ich weiß, was in so Hauskreise abläuft. Da lesen sie aus der Bibel, da beten sie, da singen sie vielleicht einen Chorus oder legen eine CD auf. Aber dann reden sie jeden möglichen Unsinn. Und ich sage noch etwas, du wirst schockiert sein, was ich dir sage, aber ich spreche aus 50-jähriger Erfahrung. Weißt du, der Teufel versucht, sein Unwesen zu treiben durch die Hauskreise in aller Liebe. Da treibt er sein Unwesen. Prüfe das, wenn du es nicht glaubst, bitte test es. Weißt du, Hauskreise sind was Schönes, wenn man sozusagen sich geistig vertieft, wenn jemand aus der Gemeinde, wo reif ist und mündig ist, und dann erkläre, aber die meisten Leute, die Hauskreise leiten, sind noch grün hinter die Ohren. Entschuldigung. Ich weiß, was in Berlin läuft. Mir muss niemand erzählen. Viele Menschen sind von Gott dahingegeben. Gott wirkt nicht mehr durch sie oder an ihnen. Da passiert, da gibt es keine Gebetserhörung. Aber im Hauskreis, da erzählen sie alles Mögliche. Da habe ich was gehört, dort und so weiter. Da fangen sie an zu Wahrsagen, Weibsagen oder wie ich das auch nennen möchte. Verstehst? Weil sie sonst nicht zu Wort kommen, nicht sagen können, aber im Hauskreis, da bringen sie prophetische Worte. Wahrsagerei. Die sagen nichts Verkehrtes. Aber weißt du, das Mädel da von Philippi hat auch nichts Verkehrtes gesagt. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören.
Und Paulus hat diesen Wahrsager Geist ausgetrieben. Du fährst mit denen dahin, weil sie auch dahin gegeben sind. Lose Leute. Die sind auf der Flucht vor Gott. Gott möchte mit ihnen was in der Gemeinde tun. Er möchte sie einsetzen, er möchte sie gebrauchen. Deshalb, ich halte nichts von Hauskreisen, deshalb miete ich mir einen Raum und habe die Versammlung aus vielen Gründen. Weißt du, denn viele Menschen, vor allem Jungbekehrte und Anfänger, sind geistliche Dummerchen. Weißt du, jeder, was erzählt, was ein Bruder, was eine Schwester erzählt da im Hauskreis, das glauben sie. Das denken sie, das ist richtig, das ist wahr. Sie sind ein Kind Gottes, aber sie sind ein geistloser, gottloser. Der Teufel hat sich nicht verändert. Deshalb miete ich, weil eine Gemeinde, eine Kirche, ein Tempel, was das auch immer ist, ist dämonenfreie Zone. Hör mir gut zu. In eine Kirche wird niemand einfallen zu rauchen. Dämonenfreie Zone. Da drehen sie zwar ihre Zigaretten, aber rauchen müssen sie draußen. Jesus sagt, wachet, und damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Auf dich warten Anfechtungen und Versuchungen, da werden Fallen gestellt. Der Weg ist schmal. Weißt du, da ist nicht mehr alles möglich, nicht mehr alles erlaubt. Und deshalb heißt es in der Bibel, nicht verlasst euer Hauskreis, verlasst nicht eure Versammlungen. Steht eindeutig, schwarz auf weiß. Der Weg ist schmal. Und weißt du, da kannst du dich nicht alles leisten. Dort kann ich mich entfalten, dort werde ich gefragt. Nein, du solltest zuerst mal lernen, bevor du gefragt wirst. Und du lernst erst, wenn man dass die Predigt, das Wort Gottes hört. Der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus dem Hauskreis. Ich habe in Heilbronn 11 Hauskreise gehabt. Ich konnte mir die Sache studieren und mich damit beschäftigen. Und ich habe eines gemerkt, sobald Leute Hauskreise übernommen haben, die nicht mit der Gemeinde zusammenhingen und so weiter, da konntest du den Hauskreis abschreiben. Da gab es gleich Spaltung. Halte dich fest. Auf dem breiten Weg gehen Menschen mit toten Geistern. Sind sie unterwegs. Sie gehen in den Tod. Und Jesus sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Nicht auf dem Friedhof. Bei geistlosen Menschen, toten Menschen, die Gott dahingegeben hat, mit denen Gott nicht mehr redet. Weißt du, ich habe nichts dagegen. Ich will noch etwas sagen. Hier ist es sogar, selbst hier ist es schon passiert. Da sind die Leute einmal im Gottesdienst. Und die erste Frage ist, habt ihr Gebetsstunden oder eine Kreise, habt ihr Hauskreise? Die sind einmal im Gottesdienst. Die sollen lieber mal 100 Mal in den Gottesdienst kommen und dann erst kann man sich überlegen, braucht man Hauskreis oder nicht. Weißt du, wenn du gut ernährt wirst, wenn du Predigt hörst, Gottes Wort hörst, hast du gute Nahrung. Da brauchst du keinen Hauskreis. Aber die, die irgendwie was suchen, Leckerbissen, so Leckerles. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wie sehen die Totengeister oder wie sehen die Totengeister aus? Weißt du, der Tote sieht ganz schön aus. Blass, bisschen, verstehst du, aber steinhart. Und der riecht süßlich sogar. Tote riechen süßlich. Ich weiß es, weil ich schon so oft im Hochsommer hinterm Saal gegangen bin, wo die schon in der Verwesung sind, die Toten. Die riechen süßlich. Weißt du, süßes Kind Gottes. Weißt du, sie laufen so hinter solches Skulptur hinterher. Versuchte den Lebendigen bei den Toten auf dem breiten Weg. Dort wird alles imitiert, nachgemacht, nachgespielt. Frommes Theater. Weißt du, die Rollen, weißt du, bei den Toten, die Rollen sind ganz normal, aber sie sind nicht echt. Tote Geister versuchen, sich an Lebende zu heften und so zu sein wie Lebende. Die Hände werden hochgehoben, emporgehoben und wird groß gesprochen. So spricht der Herr. Da kriege ich sogar Angst. Hör mir zu. Sie wollen sich bei dir wärmen, die toten Geister, die toten Menschen, die geistlich tot sind. Sie wollen sich kuscheln und schmusen. Und ich sage dir, wie sie Toten benehmen. Sie wollen immer erwähnt werden. Weißt du, gelobt werden. Sie wollen, dass man sich bei ihnen bedankt, dass man sie beehrt, oh, dass man sie wichtig nimmt. Und Bruder, was denkst du drüber? Schwester, was denkst du drüber? Hast du auch noch ein Wort? Verstehst du? So läuft das ab. Weißt du, sie wollen gefragt werden. Sie wollen was tun. Jemand hat mir gesagt, weißt du, ich komme nicht mehr zu euch. Ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde. Dort kann ich Kaffee ausschenken. Verstehst du? Kaffee ausschenken ist nicht Gottesdienst. in aller Liebe. Sie wollen andere informieren. Und jetzt passt auf, in den Hauskreisen. Es kommt unwillkürlich, ob du glaubst oder nicht. Es kommt das Gespräch auf Geister, auf Tote. Was passiert im Jenseits? Wie geht's dort weiter? Es geht um Antichristen und den falschen Propheten. Es geht um irgendwelche dumme Sachen, die nicht heilsnotwendig sind. Und da wird der ganze Abend dann zerredet. Weißt du, vor allem im jenseitigen Erfahrung, ach, da habe ich auch jemanden gehört, der war auch scheintot und so passiert. Was hat Jesus gesagt in dem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus? Sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören. Und nicht, wenn ein Toter aufersteht und so weiter. Das sind alles diese ganzen Dinge, sind Einfallstore der Dämonen. Ich denke nur an den Besessenen in Gardera, der haust auf dem Friedhof herum, hütet seine Schafe, unreine Geister. Die halten sie gerne da, wo Spukhäuser sind, in Häuser, wo unselige Verstorbene sind oder waren, die sich zum Beispiel vielleicht aufgehängt haben, erschossen haben oder sich das Leben genommen haben und ja, unselig gestorben. Dort halten sie sich gerne auf. Oder da, wo man ihnen hart zugesetzt hat. Oder da, wo sie gesoffen haben. Ich predige mal in Spandau da auf diesem Platz da am Brunnen. Predige. Und da kommt eine Frau. Gut, dass sie hier sprechen und gut, dass sie hier von Gott reden. Denn die, obwohl wir in die Neustadt haben, diese alten Süfkis und Penner und so weiter, die kommen hierher, die fühlen sich hier wohl. Weißt du, das ist nur ihre alte Gegend, die Geister kennen sich aus. Wo das und jenes passiert ist. Schau, wo in die Palaststraße, da hat man ein großes neues Haus gebaut, neu gestrichen, wo dieser Palast war, er wollte den totalen Krieg, wo der Goebbels da gerufen hat. Da kannst du sauber machen und so weiter. Das ist bemalt, verschandelt, der ganze Platz. Die Geister, die brauchen das. Nur nebenbei. Weißt du, wo sie gefoltert werden? Im KZ. Das Blut schreit nach Rache. Dort, wo die Seele des einen hängen geblieben ist und vorzeitig die Welt verlassen musste. Diese toten Geister. Jetzt pass auf, was ich dir sage. Hauskreise. Unter dem Bibelvolk, sie gelüsten nach Fleisch. Sie gelüsten nach Fleisch, haben ein Verlangen nach Fresserlein, Sensationen, nach Fleisch. Darum bleibt ihnen das Manna im Hals stecken. Immer nur Bibel, Bibel, Bibel. Weißt du, die lesen Bibel, das ist alles schön und gut, das ist nur pro forma. Aber sie verlangen nach Fleisch. Das Einzige, was mich hier noch an die Erde hält, das ist die Materie, die Schwerkraft. Aber sie wollen alles, was aus der Erde kommt. Weißt du, Zwiebeln, Knoblauch und was weiß ich, was noch alles ist. Sie verlangen nach Fleisch. Gott gab ihnen aber kein Fleisch. Weißt du, was Gott ihnen gab? Vögel. Vögel, die in der Luft fliegen, die mussten sie einfangen. Also nicht irdisches, sondern etwas Geistiges. Aber sie wollten nicht das Göttliche, sie wollten nur Fleisch jetzt. Wir alle leben leider im Körper und wir haben alle noch Probleme, ganz gewiss, also ohne Probleme geht unser Leben nicht ab, wir haben einen Kampf, aber da ist noch das Pöbelvolk und das motiviert uns und hier in Israel sind sie angesteckt worden und dein Geist sagt dir, weißt du, geh in die Gemeinde, aber dein Fleisch sagt dir, du, ich bin heute so müde, es ist so heiß, es schneit, es regnet oder was weiß ich. Dein Geist sagt, bete. Und dein Fleisch sagt dir, ach, heute habe ich keine Lust, später. Dein Geist sagt, lies, studiere die Bibel. Aber dein Fleisch sagt, ach, weiß, heute habe ich keine Lust, bin so geschlaucht. Dein Geist sagt dir, vergib ihm oder ihr. Aber dein Fleisch sagt, ich habe ein Recht. Weißt du, ein Recht steht mir zu, nachzutragen. Geistliches Leben ist Christus ähnlich werden und nicht nur Materie, nicht nur das Irdische, es ist nur Theorie. Weißt du, der geistliche Mensch, der unterscheidet, der weiß, also da kann ich nicht das und das mitmachen. Ich muss Gott mehr gehorchen als dem Fleisch. So, du musst unterscheiden, stark sein. Aber wenn du dir Religionen anguckst, Buddhismus, Hinduismus, Judentum oder Islam, ist nur Erziehung. Verstehst du? Nur Erziehung, nur Drill, frommer religiöser Drill. In diesen Religionen wird auch gebetet. Ja, ja. Und sogar mehr als bei uns. Weißt du, dreimal am Tag oder fünfmal am Tag. Aber da wird nichts empfangen. Und die meisten Hochreligionen haben nur gelernte Gebete. Die lesen auch in heilige Schriften, in den Reden, im Koran. Und lernen sogar auswendig. Verstehst, kennst du deine Bibel auswendig? Manche Moslem kennen den ganzen Koran auswendig. Verstehst? Aber das hat nichts mit Seligkeit zu tun. Das ist nur geistiger Drill. Ihr Herz, ihr Leben wird davon nicht berührt. Und sie werden auch dabei gar nicht so groß verändert. Da wird alles nur geleiert. Sie gehen in die Synagoge, im Tempel, in der Moschee. Und sie haben sogar größeren Eifer als die Christen. Aber christliche Erziehung bringt uns noch kein geistliches Leben. Es bringt kein siegreiches und gesegnetes Leben. Menschen bleiben immer durstig und hungrig. Noch mehr. Und deshalb, die unreinen Geister hängen, haben ein Verlangen nach dem Fleisch, nach etwas Gewachsenem, etwas aus der Erde kommt, was Stabiles, Zwiebel und Lauch. Etwas aus der Unterwelt. Alles, was aus der Verborgenheit hervorbricht, verstehst du, aus der Unterwelt, das interessiert. Oh, darüber redet man im Hauskreis nachher. Und diese Geister durchwandern Wüste, Städten, steht in meiner Bibel, und suchen, wo sie bleiben können. Und wenn sie einen ein bisschen offen finden, der ihnen zuhört, dann belästigen sie ihn und versuchen einzudringen und nehmen noch 7 andere Geister, die werden noch schlimmer, wie er selber war. Und so wird es oft aus diesen losen Leuten schlimmer, als was sie vorher waren, hinterher. Wenn du geistlich diese Menschen dann anguckst, verstehst du, sie sind zu nichts mehr recht und zu gebrauchen mehr, zumindest nicht im geistlichen Bereich. Das sagt dir, weißt du, diese ganzen Geister, die rauben dir dann den Schlaf nachts, da denkst du, liegst auf dem Bett, was war heute alles im Hauskreis, was ist da alles passiert, also weißt, da gehe ich nicht mehr hin. Aber du gehst trotzdem hin und es wird noch schlimmer. Weißt du, die Dämonen geistern nachts und machen nachts Stress, ganz besonders, als ob du nicht mit dir selbst schon genug Stress hättest. Und das, liebe Hauskreisleute, dein Haus ist ein Heiligtum. Dein Haus, die Gemeinde ist gemietet, ist Gott geweiht oder der Tempel, egal was es ist, ist, da kannst du eine Peitsche nehmen und die rausschmeißen. Aber deine Wohnung, weißt du, deine Wohnung soll niemand anders betreten als du selbst allein und sonst nicht einmal Leute, die keinen reinen, sauberen Geist haben. Hör mir, was ich sage. Weißt du, und so in einem Hauskreis, da kommen Leute mit unreinen Geistern, Unzüchtige, weißt du, nicht saubere Menschen, und die legen sogar noch ihre Klamotten auf das Bett und dann wundern sich die Leute nachher, wenn sie Probleme haben. Sie bringen geistliches Ungeziefer, nicht nur Läuse, könnte durchaus auch Läuse sein, versteht, aber sie bringen geistiges Ungeziefer und die bleiben dann bei dir hängen. Und nisten sich bei dir ein. Weißt du, der Teufel versteht, Kuckuckseier zu legen, die du nachher ausbrütest. In aller Liebe. In einem Gemeinderaum passiert sowas nicht. Passiert auch. Aber da kann man durch aussprechen und kann sagen, haut mal Leute, das ist nicht koscher hier. Und man weiß, wie man sich im Haus Gottes benehmen kann. Und sich benehmen sollte. Da soll man anständig sein, was auch immer ist. Gott ist gegen die Vermischung. Und jetzt halte ich nochmals fest. Jetzt bitte halte ich fest. Ich habe schon jetzt, glaube ich, die 4. Kuh geschlachtet. So, 2. Johannes, Vers 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt, in den Hauskreis oder wo auch immer, unterwegs auf der Straße, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, das klare Wort Gottes, das Evangelium, frisches Wasser, nehmt ihn nicht auf in euer Haus. nehmt ihn nicht auf in euer Haus. Und jetzt noch schlimmer, und grüßt ihn nicht einmal. Du darfst Totengeister, Menschen, die den Totengeist haben, nicht einmal grüßen. Nicht einmal grüßen. Denn wer ihn grüßt, sagt hier der Johannes, denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken, an den bösen Geistern. Also, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese gesunde Lehre des Wortes Gottes nicht, das, was du gelernt hast, Sündenvergebung und so weiter, was so alles da kommt, Heiligung, dann grüßt du nicht mehr. Und das ist so schlimm, verstehst du? Das Grüßen ist das, dass man sich einlässt, dass man Hallo sagt und wie geht's und was machst du? Weißt du, das ist nicht nur das amerikanische Hallo, sondern wie geht es Ihnen und dann erzählen Sie den ganzen Roman. Und dann bleiben sie bei dir hängen und nisten sie bei dir ein. Diese ganzen Gedankengänge. Schon das Grüßen ist ein Einfallstor. Und schon, wenn du jemanden küsst, da überträgst du erst recht. Da soll das Kondom nehmen wahrscheinlich. In aller Liebe. Da steht, damit du nicht infiziert wirst. Da werden Dämonen übertragen. Und die Geister suchen familiäre Anbindung. Es sind familiäre Geister, und die suchen familiäre Anbindung. Und manche kommen in die Gemeinde, habt ihr keinen Hauskreis? Habt ihr keinen Gebetskreis, keine Gebetszelle? In der Gemeinde wird gebetet. Und eigentlich, wenn du richtig betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete, zu Hause. Auch für Deutschland. Und für Afrika. Und sonst noch was. Das Pöbelvolk zieht mit Israel aus, machen am Anfang keine Probleme. Also bitte, manche Leute machen am Anfang keine Probleme, aber plötzlich, mir hängt das zum Hals raus. Immer Manna, 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 Manna. Es kotzt mich. Und dann sagen sie, wir brauchen noch Fleisch, richtiges Fleisch, ein Hammel. Und dann beunruhigen sie dich, reizen sie dich, provozieren sie dich. Weißt du, sie fordern deinen kindlichen Geist heraus mit ganz harmlosen Dingen. Und wollen sich so an sich festmachen. Darf ich für dich beten? Ich lasse niemand für mich beten, wenn ich nicht will. Verstehst du? Mit Beten, Hände auflegen, da wird was übertragen. Und so viele, ich habe eine liebe Schwester in der Nazareth-Kirche gehabt. Ich habe ihr verboten, habe ich Schwester, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß jetzt genau, die kleine Schwester, Christa. Aber ich habe gesagt, Christa, bet nicht mit jedem Dummkopf. Du wirst dumm. Versteht? Aber nein, auf dem Breitscheidplatz legst du den Leuten die Hände auf und schüttelst sie noch durch. Und dann hat sie sich gewundert. Weißt du, ich habe diese Frau kennengelernt wie ein Schwan. Weißt du, die konnte tanzen, sie war lebendig, sie war frisch und so weiter. Und dann am Schluss war sie so gebrechlich. Das war nicht das Alter. Das war ihre Dummheit, die sie krank gemacht hat. So. Und wir müssen aufpassen. Leg niemand so schnell die Hände auf. Hat Paulus geschrieben an Timotheus. Lies mal die Bibelstelle. Die Bibel sagt uns klipp und klar, wo es lang geht. Denn wir übertragen. Ich habe in Stuttgart, in der Teestube, eine liebe Schwester, Irmgard hieß sie, habe ich eigentlich pauschal unseren Mitarbeitern abends gesagt, wir legen nicht die Hände auf. Wir nehmen die Leute an die Hand, aber nicht, wir legen die Hände nicht auf und so weiter. Groß. Und wenn du den Eindruck hast, habe ich gesagt, du bist nicht gewachsen diesem Geist, dann bete lieber nicht. Lass Gott arbeiten. Erzähl, sag das Evangelium weiter. Und er hat da mit einem Mann gebetet, der war ein bisschen komisch, sah auch komisch aus, als wenn er vom Wickeltisch gefallen wäre. Entschuldigung. Und so weiter. Und sie hat mit ihm gebetet. Ich fahre nach Hause, zieh schon meinen Schlafanzug an, will schlafen gehen. Plötzlich klingelt sie Sturm. Johannes, Johannes, Johannes. Ich habe Probleme, ich kann nicht nach Hause fahren. Hinter mir ist ein Geist. Und habe ich gesagt, Irmgard, was ist mit dir los? Habe mit dir gesprochen kurz. Sage, was hast du in der Teestube gemacht? Ja, wo ich aus der Teestube weg war und der Mann weg war, erzählt mir von diesem Mann. Dann verfolgt mich ein Geist. Und hat sie verfolgt. Und er hat gesagt, weißt du, hast du mit ihm gebetet, hast du ihm die Hände aufgelegt? Er sagt, ja. Und man bekommt einen Überhang, nennt man das in der Seelsorge. Einen Überhang, wenn man die Hände auf die Leute auflegt, und du bist nicht geschützt, bist nicht gewappnet, bist nicht berufen, Hände aufzulegen und was weiß ich noch sonst alles dazu, dann kriegst du einen Überhang. Und dann wunderst dich, dass du Anfechtung hast, sexuelle Anwandlung. Ich erzähle diese Geschichte hier mal in einem Gemeindezentrum, Nazareth Kirchstraße 51. erzähle ich. Und dann kommt jemand zu mir in der Seelsorge oder mehrere Leute kommen zu mir in der Seelsorge und erzählen mir, weißt du, ich war ganz normal. Ich war ganz normal als Mann und die andere Person war eine Frau. Ich war ganz normal. Aber plötzlich habe ich so sexuelle Anwandlungen. Du glaubst gar nicht, Bruder Matthäus, was ich für sexuelle Gefühle habe, wie ich kann nicht mal gerade gucken. Ich gucke immer nur auf die Geschlechtsteile beim Mann und was weiß ich da. Sehr komisch. Und da habe ich gesagt, Schwester oder Bruder, was ist mit dir los? Wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Und dann sagt er, weißt du, ich bin mal fremd gegangen. Also nicht fremd, mein anderen Partner in eine andere Gemeinde. Und man hat mir die Hände aufgelegt. Und dann sagt, wie hieß dieser Mann? Man hat mir einen Namen genannt. Und es hat sich herausgestellt, er wurde sogar hier entlassen nachher in der Gemeinde, also hier in Berlin. Er war schwul. Wenn ein Schwuler mit dir betet, wundert dich nicht, wenn du sexuelle Anwandlungen hast. Deshalb pass auf, ob der koscher ist überhaupt. Und da passiert so vieles. Vermischung, geistliche Vermischung. Und es wird übertragen. So fromme, weißt du, verzauberte das ganze samaritische Volk. Und dann habe ich gesagt, Schwester und Bruder, du musst dich lösen. Lösen von diesem Geist. Und das ist ein Kampf. Und du kommst nicht so leicht los. Wenn du mal vergiftet bist, bist vergiftet. Und da braucht es Zeit, bis es das Gift bei dir im Körper, in deiner Seele, in deinem Geist abbaut. Hier, noch ganz schnell. 4. Mose 21, Vers 5. Und das Volk redete wieder, Moses und Gott, warum habt ihr uns aus Ägypten rausgeführt, dass wir hier sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, uns ekelt es vor der Speise. Und weißt du, was da passiert? Jetzt pass auf, was da passiert. Und das, als sie so rebellierten gegen Gott und Moses, hat der Herr feurige Schlangen gesandt unter das Volk. Und sie bissen das Volk, dass viele in Israel starben. Aus Rebellion, aus diesem Geist, weißt du, diese Ansteckung, Vermischung, da kommen feurige Schlangen und die kamen dann zu Moses gelaufen und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn geredet haben. Bitte, Moses, bete jetzt für uns ganz schnell, dass die Schlangen verschwinden. Und Moses bat für das Volk und der Herr sprach zu Moses, mache eine eherne Schlange und richte sie dir diese an eine Stange hoch und alle, die das sehen, die sollen geheilt werden. Wer gebissen ist, soll leben. Und da machte Moses eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf und wenn jemand von der Schlange gebissen wurde und hoch sah, er musste hochschauen. Ah! Und dann wurde er gesund. Ein Zeichen für das Kreuz. Und darum sollst du die Geister prüfen und nicht hinter jedem Dummkopf herlaufen und jedem Geist glauben. Weißt du, du wirst so angesteckt und dann wirst du von diesen feurigen Schlangen gebissen. Du sollst nicht so schnell was Ungeprüftes übernehmen, ob es jetzt von den Spiritisten ist, Esoterikern ist, von der christlichen Wissenschaft, von New Age Leuten, von der Kabbala der Juden. Du hast überhaupt alles versaut aus dem Talmud oder von den Katholiken. Aus dem dunklen Mittelalter. Weißt du, es ist nicht wichtig. Weißt du, du sagst, es ist nicht wichtig. Die sind so nette Leute. Esoteriker sind sehr nett, sehr harmlos, sehr fromm sogar. Aber wir müssen konsequent sein, Brüder und Schwestern. Wer zieht mit uns mit? Wer mitmacht, wer mitgeht? Ach, du sagst, Bruder, Matthäus, sei nicht so eng, so kleinkariert, so extrem. Du gönnst uns nichts. Verstehst du? Doch, ich gönne dir alles. Aber es gibt so viele Spielverderber, Brüder und Schwestern. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist. Der Teufel will sich in deine Familie einschleichen, in deine Wohnung. Diese Schlange, die dich dann töten wird. So wie die Schlange, die Julia in einem Blumenstrauß versteckt, stach. So nett, so süß. Ach, Gott ist konsequent. Er will, dass es dir gut geht und du lange lebst und das Ziel erreichst. Gott will nicht, dass seine Kinder mit Knechten und Mägden sich vermischt. Jetzt bitte pass auf, sich mit Knechten und Mägden vermischt. Du bist ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes. Und weißt du, die Kinder sitzen hier und die Knechte und Mägde sitzen da in einem normalen alten Haus von damals. Verstehst du? Die haben nicht gemeinsam. Knechte werden nichts erben. Weißt du, deshalb, die Knechte sind Gabenträger, aber sind noch lange keine Erben. In Matthäus 5, Vers 45. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also das ist kein Problem. Aber Simon der Zauberer, der hält sich an die Gemeinde. Der gebraucht die Gaben. Und Petrus sagt, du Schalk. Gaben des Geistes empfangen zu haben, sagt noch gar nichts über deinen geistlichen Stand. Weißt du, du musst den Geber kennen, nicht nur die geistlichen Gaben. Deshalb reinigt Jesus zweimal den Tempel. Wir brauchen den Früh- und den Spätregen, Brüder und Schwestern. Wir brauchen diese beiden Segnungen Gottes, damit wir eine gute Ernte einbringen. Die wahre Einheit der Christen, der Gläubigen, ist erst durch den Heiligen Geist möglich. Wenn die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wird, dann erfüllen wir den Zweck unseres Lebens, damit die Welt glaube und damit die Welt erkenne, dass du Jesus gesandt hast. Damit die Welt ist aber nicht im Jenseits, sondern im Diesseits. Was? Nicht für den Himmel, sondern für Diesseits. Deshalb die sichtbare Einheit der Gemeinde Jesu nach Johannes 17, Vers 26 heißt, weißt du, und ich habe ihnen deinen Namen, Vater, kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Weißt du, die Liebe Gottes muss in uns sein. Und das gibt's keine Kompromisse. Offenbarung Kapitel, nein, das Gegenstück von Johannes 17 ist Offenbarung 17. Weißt du, die Einheit der Gläubigen, Johannes 17 und Offenbarung 17, die Hure Babylon. Da findest du einfach eine ganz klare Aussage, wer diese Hure Babylon ist. In Johannes 8, in der Offenbarung 18, da heißt es, sie ist bekleidet in Purpur, in Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand. Sie ist die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Trinken vom Blut der Heiligen, vom Blut der Zeugen Jesu. Weißt du, kannst du ganz leicht ausmachen. Da musst du nicht groß hier irgendwie Bibelstudium machen. Geh, denk an die Geschichte ein bisschen. Welche Kirche und welche Religion hat das? Das ist eine sehr treffliche Beschreibung für die Kirche des Antichristen. Und welche Farbe haben die Kardinäle und Bischöfe? In welcher Kirche sind besonders viel Gold, Edelsteine, Perlen zu finden? In welcher Kirche trinkt nur der Priester aus dem Becher und das Brot und das Volk nur eine Oblatte bekommt? Durch welche Kirche wurden Millionen treue Gläubige als Ketzer verbrannt, Hexen verbrannt, Inquisition und so weiter? Offenbarung Kapitel 18, Vers 2, das sagt über die Babylon. Babylon, die Große, ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht getrieben mit ihr. Unzucht, weißt du, ist nicht sexuell. Unzucht ist geistige Vermischung und Vermengung. Da, wo die Kinder Israeliten sich mit den Kindern der Moabiter sich vermischen, da kommt das Wort Unzucht zum ersten Mal vor. Und dann heißt es weiter, da werden die Gläubigen aufgefordert, klipp und klar. Geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen was empfangt. Denn ihre Sünde ist angehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ekklesia ist eine herausgerufene Sache aus der Masse. Weißt du, eine Warnung vor Falschgeld macht nur einen Sinn, wenn es gleichzeitig echtes Geld gibt. Pass auf. Jesus warnt vor falschen Propheten in Schafskleidern. Jesus warnt vor falschen Aposteln, 2. Korinther Kapitel 11 hier durch Paulus. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Jesu Christi einnehmen. Die tun so fromm. Mich hat der Heilige Geist geschickt. Ich würde auch noch niemand annehmen und sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, du sollst mich aufnehmen. Nein, Gott muss mir selber zeigen, bevor ich ihn aufnehme und akzeptiere. Und kein Wunder, wenn der Satan selbst die Gestalt eines Engels annimmt, eines Engels des Lichts. Es ist aber daher nichts Großes, auch wenn dann seine Diener diese Gestalt von der Gerechtigkeit und Scheinheiligkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das Ergebnis ist, Galater 1, Vers 6, ich habe mich schon gewundert, sagt der Paulus hier, ich habe mich schon gewundert, dass ihr euch so schnell von der Gnade Christi abwendet, von diesem Evangelium, und dann anfängt, so ein Doppelleben zu leben. Also, ja, da könnte was wahr sein. Es könnte immer was wahr sein. Aber du musst die Wahrheit wissen. Und bevor der William Timbarak eine Information gab, sagte, ich kann nicht weissagen hier. Gott ist mit mir und ich habe Respekt vor Gott, also und so weiter. Ich kann hier nicht weissagen, aber ich kann dir einen Rat geben. 4. Mose 22, Vers 13. Weißt du, ich könnte dir einen Rat geben. Und vermisch dich. Vermisch dich mit den Kindern Israel, mit dem Volk Gottes. Vermisch dich und du wirst sie als eine reife Beute in deine Hand bekommen. Vermisch dich. Vermisch dich mit der Welt. Vermisch dich mit der Ökumene. Vermisch dich mit geistlosen Leuten. Vermisch dich mit losen Christen, die nirgendwo verbindlich sind, nirgendwo ihr Wort geben können und sagen, hierzu stehe ich, hierzu bekenne ich mich, das ist mein Weg. Wer das nicht kann, auf den kann ich pfeifen, auf den kann ich verzichten. Also, der ist nicht zuverlässig. Und du wirst mit dieses Volk ohne große Probleme als eine Beute bekommen. Und meine Botschaft ist, geht den Weg mit Gott geradeaus. Ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hilfst, den schmalen Weg zu gehen. Dass du uns hilfst, in deiner Gnade zu bleiben, in der Gnade, wo wir berufen sind. Das, was du an uns getan hast, mach uns stark, Herr, und hilf uns, dass uns niemand unsere Krone nehme, sondern dass wir festhalten an dem, was wir erkannt haben, was wir erlebt haben, und was wir noch nicht erlebt haben, das werden wir noch erleben bei dir, wenn wir bei dir im Himmel sind. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns nichts vorenthältst. Du willst uns die ganze Fülle geben und wir müssen uns nicht von irgendwelchem Pöbel uns irgendwie was schenken und sagen und vormachen lassen und sich anstecken lassen, wie die Israeliten damals. Nein, Herr, wir wollen konsequent sein. Wir wollen sauber bleiben. Bitte hilf uns dabei. In Jesu Namen, Vater. Amen.